der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Frohes neues Jahr.
Happy New Year! Jetzt ist es eigentlich schon die zweite Folge, aber um ehrlich zu sein, es ist die erste, die wir im neuen Jahr auch aufnehmen. Denn am 1. Januar haben wir uns nicht um Mitternacht getroffen, um Podcast aufzunehmen.
Komisch eigentlich.
Ja, merkwürdig.
Naja, aber vielleicht ist es ja auch die erste Stachel und Herz Folge, die ihr in diesem Jahr hört. Wenn das so ist, dann solltet ihr euch auf jeden Fall unsere Jubiläumsfolge anhören, die wir mit Julian Elf aufgenommen haben. Die war nämlich sehr spaßig. Mhm. Da ist inhaltlich nicht viel da.
Doch, auch. Du musst das Inhaltliche auch von unserer Haltung und unserem Miteinander damit verbinden, weil das ist ja der Inhalt.
Sollte man nicht trennen, ja, das stimmt.
Ja, genau.
Ja, also hört euch sie an und wenn ihr schon länger dabei seid, welcome back.
Yes, wir sind in großer Vorfreude vor das kommende Wochenende, vor dem kommenden Wochenende. Wir fahren nämlich zum Podcast-Festival, zur Konferenz Unruhige Hoffnung an den Biggesee in Sauerland. Wir werden viele von euch treffen. Wir treffen andere PodcasterInnen und das wird ein richtig tolles Wochenende. Dort nehmen wir auch eine Folge auf, die wird Mitte Februar erscheinen über Scham. Und da dürft ihr gespannt sein. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, manche von euch zu sehen.
Genau, das wird richtig gut.
Ja, bevor wir da einsteigen, aber in unser Thema für heute, was ihr natürlich schon gesehen habt, worum es geht. Bevor wir da einsteigen, wollen wir kurz auf etwas schauen, worüber wir gerade nicht einfach hinwegreden können. Im Iran gehen seit Wochen Menschen in Massen auf die Straße. Sie riskieren ihr Leben für Freiheit, Gerechtigkeit und ein Ende der Gewalt. Und das Regime antwortet mit einem brutalen Vorgehen. Hunderte oder tausende Tote, tausende Festnahmen, Internet-Shutdowns. Und uns ist wichtig zu sagen, dass unsere Gedanken, unsere Wut und unsere Gebete sind bei allen, die dort kämpfen, trauern, hoffen und Angst haben. Und bei der iranischen Diaspora hier auch, die mitzittern und mitorganisieren muss und müssen. Und genau, wir sind bei euch.
Und wenn ihr euch auch informieren wollt und solidarisch laut sein wollt, dann hört bitte denjenigen zu, die wirklich was dazu zu sagen haben. Zum Beispiel Friend of the Podcast Daniela Zeperi, die auf Instagram viel zu Iran, Feminismus und Antirassismus teilt. Düsentekal, die mit Hava Help seit Jahren zu Menschenrechten arbeitet. Die Journalistin Nathalie Amiri können wir auch sehr empfehlen, die die Lage seit langem einordnet und da auch tolle Reels zu macht. Und wir verlinken euch in den Shownotes so ein paar Anlaufstellen, wo ihr euch informieren könnt.
Und jetzt nehmen wir euch mit in ein Gespräch, das auf den ersten Blick weit weg jetzt klingt von diesem Thema. Also wir nehmen euch mit in ein Gespräch über unsichtbare Behinderung, Endometriose. Und es hat aber auch ganz viel zu tun mit Strukturen, mit Sichtbarkeit und mit Würde. Denn auch hier geht es darum, wessen Schmerz ernst genommen wird, wer als glaubwürdig gilt und wer immer wieder erklären muss, dass etwas nicht stimmt.
Genau, wir sprechen nämlich heute mit Lena Müller. Sie ist die Landespfarrerin für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und KonfirmandInnen, also die Landesjugendpfarrerin im Amt für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.
Kurz fantastisch, Echo. Hast du das gesagt. Schlesische Oberlausitz. Sagt das auch alle mal kurz vor euch hin.
Ein kleiner Zungenbrecher, also kurz ECWO. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Diversität, Inklusion und diskriminierungssensible Arbeit, Bildungsarbeit und Verkündigung in sozialen Medien. Ihr findet sie zum Beispiel auf Instagram als Metablabla, wo sie über ihre Arbeit und ihr Leben mit Endometriose spricht.
Wir waren bei Lena zu Hause in Berlin. Wir haben nämlich das Jahr gemeinsam gestartet, also nicht direkt am 1. um Mitternacht, aber wir waren in der ersten Januarwoche in Berlin, haben viele tolle Menschen getroffen, haben Podcasts aufgenommen, unter anderem einen Podcast mit Lena bei Lena zu Hause. Es war ein ganz wunderbarer Abend und ja, gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Ab nach Berlin. Musik. Ja, und da sind wir auch schon bei dir und du bei uns. Lena, herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Schön, dass wir hier bei dir zu Hause sitzen dürfen und mit dir podcasten können.
Ja, ich freue mich total, dass ihr da seid und dass ich bei Stachel und Herz dabei sein darf.
Es gibt eine Frage am Anfang, die unsere GästInnen ins Struggeln bringt, weil es nicht direkt mit ihrer Expertise, weswegen wir sie in den Podcast eingeladen haben, zu tun hat. Und diese Einstiegsfrage, die wollen wir auch dir stellen. Was sind denn drei Facts, die wir nicht über dich googeln können?
Ja, darüber musste ich tatsächlich jetzt schon eine Weile nachdenken. Über mich kann man ja eigentlich so gut wie alles googeln. Aber was ich, glaube ich, wirklich noch keinem Podcast, noch keinem Zeitungsmenschen und sonst wem erzählt habe, ich habe noch Milchzähne.
Was? Krass. Backenzähne oder? Und wie viele?
Zwei Stück oben hinter den Eckzähnen. Also ich habe das auch erst relativ spät erfahren. Das kommt wohl davon, wenn man keine bleibenden Zähne darunter hat, dann fallen die halt, wenn kein Unfall passiert, halt nicht raus.
Die werden dann nicht rausgedrückt quasi.
Genau. Und das heißt also, wenn ich jetzt immer schön lieb zu meinen Milchzähnen bin, dann könnte ich auch eine Oma oder Uroma mit Milchzähnen sein. Klar. Das fände ich ziemlich lustig.
Ja. Ich habe zum Beispiel keine Weisheitszähne.
Oh, das fände ich auch praktisch.
Also das ist wohl auch, also meine Zahnärztin meinte, das ist auch relativ selten, aber da wurde ein Röntgenbild gemacht und ich habe einfach keine.
Oh, ja. Ich auch nicht alle und die, die ich habe, sind nicht rausgekommen und da bin ich auch nicht traurig drüber.
Mhm. Ich erzähle jetzt nicht von meiner weißen Zahn-OP.
Oh nee, wahrscheinlich haben hier ganz viele ein Zahnarzttrauma und müssen dann die Folge ausmachen und überhaupt.
Okay, schnell zum zweiten Fakt.
Ach so, ja, stimmt, mehr als eine. Ich war noch nie in meinem Leben betrunken.
Oh.
Also Alkohol schmeckt mir halt einfach nicht und also ich war noch nicht mal angeschäkert oder so, sondern wirklich gar nicht.
Mhm. Aber du hast schon mal Alkohol getrunken?
Ich halt genippt und gesagt, schmeckt mir nicht. Mhm. Und ich sehe halt irgendwie nicht ein, was zu trinken, was mir nicht schmeckt. Mhm. Und da war ich schon auch als Jugendliche, hat Gruppendruck da nicht so bei mir gezogen. Ich habe die Logik dahinter dann irgendwie nicht verstanden, warum ich mir jetzt was reinquälen soll. Also dann haben irgendwie Leute zu mir gesagt, ja, wenn du dir ganz viel O-Saft da reinkippst, dann so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn mir der O-Saft doch besser ohne den Alkohol schmeckt, warum soll ich dann so? Ja, das war nicht logisch für mich.
Voll schön.
Ja, ist einfach so. Da fehlt mir irgendwie nichts. Mhm. Genau, und das Dritte, was ich glaube ich noch nicht erzählt habe, ich bin wirklich so eine Streberin und also nicht nur Streberin, sondern so Oberstreberin. Also ich habe halt ein 1.0er Abi, 1.0er Bachelor und ein 1.0er Master.
Krass. Wow. Glückwunsch.
Ja. Ja, also mittlerweile bin ich so ein bisschen schusselig geworden vom vielen Kranksein, keine Ahnung. Aber ich scheine irgendwie mal, ja,
weiß akademisch nicht. Erfolgreich.
Ja, wow. Ja, irgendwie schon.
Du arbeitest in der Kirche und da ist es ja so, dass häufig sehr viel Wert gelegt wird auf Berufsbezeichnungen und Titel und Abschlüsse. Also das ist auch eine schöne Überleitung jetzt von deinem 1.0er Fun Fact. Aber wer bist du in dieser Welt, wenn man dich über Beziehungen statt über Berufsbezeichnungen vorstellt? Also mit wem arbeitest du in der Kirche und wer bist du so in Bezug auf dein Umfeld?
Ja, dann würde ich sagen, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und mit denen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Mhm. Also das gehört eben beides zu meiner Stelle dazu, dass ich vor allen Dingen eben Jugendliche begleite, empowere, auch spirituell begleite, aber ebenso stärke, ihre Stimme in Kirche zu erheben und eben sie dabei unterstütze, sich kirchenpolitisch einzubringen. Das ist der eine Teil meiner Arbeit. Und der andere ist eben Mitarbeitende, kirchliche Mitarbeitende aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eben zu begleiten, beraten, fortzubilden, dass ich Konferenzen mit und für sie gestalte und sowas alles. Mhm. Ja.
Das klingt toll. Da werden wir auch später nochmal näher dazu kommen. Aber zuerst nochmal zu dir persönlich. Du hast öffentlich gemacht, dass du Endometriose hast. Und uns würde interessieren, was hat dich dazu bewogen, da öffentlich drüber zu sprechen und zu schreiben und auch zu posten?
Ja, dazu muss ich, glaube ich, erstmal sagen, dass ich es ja lange bewusst nicht öffentlich gemacht habe. Ich habe es lange wirklich geheim gehalten. Ja, weil mir vermittelt worden ist, dass das was ist, worüber man nicht redet. Und ich auch Angst hatte, dass es meiner Karriere schaden könnte, dass das negative Auswirkungen haben könnte, weil Leute sagen könnten, das hat vielleicht Einflüsse auf meine Dienstfähigkeit. Mhm. So habe ich das lange gehandhabt. Und warum ich das dann geändert habe und mich sozusagen geoutet habe, einer der Gründe war, dass mein gesundheitlicher Zustand sich so verschlechtert hatte, dass ich es eh nicht mehr hätte geheim halten können. Es hatte eben dann schwerere Komplikationen gegeben und ich bin lange ausgefallen. Und deshalb konnte ich es eh nicht mehr verbergen. Das war schon auch ein Grund, aber vor allem, ja, ich war einfach wütend darüber, dass diese Krankheit so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also man sagt ungefähr 10% von Frauen, da wird noch sehr binär gedacht, sind von Endometriose betroffen. Und trotzdem ist so wenig Bewusstsein für diese Krankheit da. Es wird so wenig ernst genommen. Die durchschnittliche Zeit bis zur Diagnose sind so 8 bis 10 Jahre. Die Forschung ist furchtbar unterfinanziert. Also es gibt ja immer noch kein Heilmittel. Und selbst wenn du dann also nach 8 bis 10 Jahren deine Diagnose bekommen hast, ist es halt auch total schwierig, eine Ärztin, einen Arzt zu finden, die oder der sich damit auskennt und eben einen festen Behandlungsort zu finden. Das ist ein gesellschaftlicher Missstand. Ich glaube auch, dass es vielen Menschen mit Endometriose deutlich besser ginge, wenn sie die Diagnose eben schon früher bekommen hätten. Und deshalb braucht es eben viel mehr Awareness. Und die kann man eben auch durch Aufklärungsarbeit schaffen.
Das heißt, du hast auch jahrelang an zwei Fronten gekämpft, ne? Also, dass du sozusagen auf der einen Seite die Krankheit hattest bzw. hast und auch gab es da einen Moment, wo du gemerkt hast, das ist auch ein strukturelles Problem oder war das auch so ein Prozess, so ähnlich wie die Dauer, die so eine Diagnose mit sich bringt?
Für mich ist schon immer deutlicher geworden, dass dass da eben nicht nur Ableismus drinsteckt in dieser strukturellen Diskriminierung, sondern eben auch ganz viel Sexismus und dass sich das eben gegenseitig auch so verstärkt. Also was ich zum Beispiel echt erschütternd fand, war, als ich meine erste Endometriose-Reha gemacht habe, ging es irgendwie ständig darum in den Vorträgen, also man war so verpflichtet, sich Vorträge anzuhören, und es ging irgendwie ständig darum, wie schlimm das für die Ehemänner sei, wie schlimm die darunter leiden würden, eben unter anderem eben darunter, dass Frauen mit Endometriose dann eben zu wenig Lust auf Sex hätten. Und dass wir also sehr darauf achten sollten, unsere Partner doch noch zu beglücken, denn sonst würden uns eben die Partner weglaufen. So. Und das halt einem Raum voller frisch operierter Frauen mit Schmerzen, mit unerfülltem Kinderwunsch, mit so vielen großen Themen zu sagen, denkt dran, dass ihr irgendwie noch genug mit eurem Mann vögelt, sonst läuft er euch weg. Also das fand ich schon echt ganz schön krass. Und ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass man beim Arzt ernster genommen wird, wenn man eben einen Mann, also seinen Partner oder jemanden, den man für seinen Partner ausgibt, mitnimmt. Dass man eben eher Hilfe bekommt, wenn sich irgendwie der Partner darüber beklagt, dass die Frau nicht richtig funktioniert, als wenn man halt selbst einfach sagt, ich habe mega Schmerzen, bitte helft mir. Das kann doch nicht wahr sein.
Krass. Ja, da ist die Befriedigung des Mannes dann höher als der Schmerz der Frau. Das ist tatsächlich krass, ja. Das finde ich echt, das ist unglaublich. Wie alt warst du bei deiner Diagnose?
22.
Ja, und wie lange ist das mit dieser Reha her? Weil das, man könnte ja sagen, so, ach, weißt du, das ist ja schon ewig her. Aber vielleicht wird das auch heute noch in Rehas erzählt.
Das müsste 2019 gewesen sein. Also jetzt nicht ewig lang her, nee.
Das ist also nicht so etwas, wo man sagen kann, früher war das halt so.
Anekdotisch so.
Also ich habe schon den Eindruck, dass es jedes Jahr besser wird, dass die Awareness sehr viel besser geworden ist. Dass also ich habe ja leider auch ziemlich viele Notaufnahmenerfahrungen. Und also Erfahrungen mit RettungssanitäterInnen und so. Und da muss ich mir schon irgendwie weniger blöde Sprüche anhören. Und also heute haben die meisten schon irgendwie was davon gehört und oft eben sogar gehört, dass das halt schlimme Schmerzen sind. Und das war vor 10 Jahren schon noch mehr ja, das sind doch nur Regelschmerzen, stell dich nicht so an, das haben doch alle Frauen und so, warum kannst du dich nicht zusammenreißen? Oder eben wegen Regelschmerzen ruft man doch keinen Krankenwagen. Oder hast du schon mal Ibuprofen probiert? Solche Sachen, das gibt's schon immer noch, aber es wird immerhin weniger.
Das ist ja auch eine Krankheit, die man dir so nicht ansieht. Was erleben Menschen mit chronischen Erkrankungen denn häufiger, besonders darauf bezogen, dass sie ja eine Behinderung haben, die man ihnen nicht ansieht? Also ist diese Rechtfertigung, du sagst, das ist weniger geworden, wenn jetzt RettungssanitäterInnen kommen, aber auch so, wie sind da so Reaktionen, hast du oft das Gefühl, du musst dich rechtfertigen dafür? Also es wäre jetzt irgendwie, mal ein bisschen plakativ gesagt, wäre jetzt irgendwie ein bisschen schöner und sichtbarer, wenn du im Rollstuhl sitzen würdest. So.
Das Gefühl habe ich wirklich ständig. Also allein dieses, man wird ja dann im Krankenhaus oder auch so beim Arzt, bei der Ärztin viel gefragt, wie ist denn ihr Schmerzlevel auf einer Skala von 1 bis 10? Und mich strengt diese Frage so an und ich wünschte mir oft, dass man mein Schmerzlevel einfach so mit einem Fieberthermometer messen könnte. Weil so hängt das ja nur von meiner Aussage ab und eben dieses Gefühl zu haben, die könnten jetzt glauben, dass ich lüge. Also ich war auch schon dankbar, wenn ich dann irgendwann angefangen habe, vor Schmerzen zu kotzen, weil dann das einfach sichtbarer geworden ist. Also ja, ich spüre da viel Rechtfertigungsdruck. So Sprüche, sie sehen aber nicht aus, als hätten sie Schmerzen. Die kriege ich schon auch immer noch viel und halt teilweise, also die habe ich auch gekriegt, als ich schon wirklich schwere innere Blutungen hatte und eigentlich dringend hätte operiert werden müssen. Da wurde mir noch gesagt, sie sehen aber nicht aus, als hätten sie schlimme Schmerzen. So. Und für mich war letztes Jahr, wir haben 2026, aber 2025 war für mich eben auch so ein Moment, als ich am Flughafen eben wurde eine Schlange aufgemacht für Menschen mit Behinderungen, dass die eben früher boarden dürfen. Und da hat mich dann eben eine Frau angemault und eben gesagt, das ist die Schlange nur für Menschen mit Behinderung. Und hat mich so richtig angegiftet. Und ich wünschte, ich hätte da einfach trocken gesagt, ja, und ich stehe da ganz richtig. Aber ich habe dann irgendwie gar nichts gesagt und mich halt richtig doof gefühlt.
Entschuldigen sich Menschen eigentlich dafür hinterher? Also wenn du solche Erlebnisse hast, wie dass Leute irgendwie sagen, du sagst gerade, du hattest innere Blutungen und Menschen haben gesagt, ach, sie sehen gar nicht so aus, als ob wir, ja, es sind ja auch innere Blutungen und nicht äußere. Aber also so im Krankenhaus, wenn dann jemand sowas zum Beispiel gesagt hat oder so, kommen da Menschen dann nicht hinterher nochmal und sagen, Entschuldigung, Frau Müller, aber das war ja wirklich total also das war ja einfach von mir grob fahrlässig, was ich da gesagt habe oder so.
Also, dass die Person selbst sich entschuldigt, habe ich, glaube ich, echt noch nie erlebt. Glaube wirklich noch gar nie. Manchmal hatte ich das, wenn ich das im Nachhinein dann anderen Ärztinnen oder anderem Pflegepersonal erzähle, dass die sich dann bei mir entschuldigen und eben sagen, ja, es gibt leider KollegInnen irgendwie so, mit denen ist es nicht so einfach und so. Da habe ich schon auch echte Anteilnahme erlebt, aber so bei den Leuten direkt irgendwie.
Also Anteilnahme, wenn es dann die anderen waren, aber Selbstreflexion zu sagen, hey, da habe ich wirklich Mist gebaut auch, weil ich dich nicht ernst genommen habe, weil ich die Situation falsch eingeschätzt habe, weil ich da eigentlich auch in meinem, von Berufs wegen eigentlich mehr Awareness haben sollte, das begegnet dir nicht.
Also von Menschen im Medizinwesen nicht. Ich habe, glaube ich, einmal habe ich das in Kirche erlebt, dass eine andere Pfarrerin, die aber in eben eine Stufe über mir stand und mit der ich darüber gesprochen hatte und mich auch so ein bisschen beraten hab lassen, weil es eben Konflikte rund um meine chronische Krankheit gab. Und die hat tatsächlich ganz selbstkritisch erzählt, dass eben, ja, also sie früher eben auch eine Mitarbeiterin hatte, bei der sie jetzt, wo sie meine Geschichte kennen würde, eben vermuten würde, dass die auch Endometriose oder was Vergleichbares gehabt hätte, aber dass sie eben damals genervt gewesen sei, warum die eben so viel ausfallen würde und das einfach auch nicht begriffen hätte, weil sie eben da auch so gedacht hat, sie kommt doch, also alle Frauen kriegen ihre Regel und warum kommt die denn nicht damit klar? So. Und die hat es immerhin ganz selbstkritisch auch erzählt, dass sie gesagt hat, also da hätte bei ihr echt ein Umdenken stattgefunden, auch durch meine Aufklärungsarbeit.
Und du hast ja vorhin auch schon mit dem Beispiel aus der Reha gezeigt, wie auch Ableismus und Sexismus gerade im Falle dieser chronischen Erkrankung auch zusammenhängen. Aber da nochmal intersektional gedacht, wie hängen Ableismus, Sexismus, aber auch Klassismus, also die Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft zusammen? Also nicht nur bei der Forschung, Diagnose, aber auch zum Beispiel die Kosten von Behandlungen.
Ja, also es ist ja zum Beispiel immer noch so, dass also Heilmittel gibt es ja sowieso nicht, habe ich ja schon gesagt. Aber eine häufige Behandlungsmethode sind eben Antibabypillen. Also da funktionieren auch nicht alle, aber eben häufig nimmt man dann eben eine gestagenhaltige Antibabypille. Das übernimmt aber die Krankenkasse nicht, weil sie eben sagen, das sei ein Verhütungsmittel und kein Medikament. Und deshalb muss man das eben selbst zahlen, auch wenn man es eben nur nimmt, also wenn man die Pille eigentlich gar nicht nehmen wollen würde für Verhütungszwecke, auch dann muss man das Zeug eben selbst bezahlen. Das finde ich furchtbar unfair und das, je nachdem, welche man braucht, wird das teuer. Ein anderer Punkt, der mir zu dem Thema einfällt, ist, ich werde gerade im Krankenhaus ziemlich häufig für eine Ärztin, Medizinstudentin oder auf jeden Fall für jemanden aus der Medizinbranche gehalten, weil ich mich halt einfach so gut mit meiner Krankheit auskenne und auch das richtige Vokabular benutze. Das ist aber nicht so, weil ich da jetzt so schrecklich viel Bock drauf habe oder so, sondern weil ich dazu gezwungen bin. Mhm. Also ich bin diejenige, die sich informiert über Behandlungsoptionen, über Symptome, über neue Orte, neue Methoden, neues Tralala, die Artikel liest, die recherchiert, die sich austauscht. Das ist viel Mental Load. Und das kostet Zeit. Und da bin ich natürlich auch irgendwie dann privilegiert, weil ich eben Akademikerin bin, weil ich Deutsch als Muttersprache habe. Mir fällt es da schon noch mal leichter, auf Informationen zuzugreifen und die auch halbwegs gut zu verstehen. Aber so, wenn man die Sprache nicht spricht oder wenn man vielleicht auf leichte Sprache angewiesen wäre oder wenn man halt auch einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten hat, weil man Angehörige pflegt oder Schicht arbeitet oder wie auch immer, kommt man halt noch schlechter weg.
Hm. Wenn wir jetzt einmal auf Kirche schauen, wo würdest du sagen, kann man Ableismus in der Kirche sehen, wahrnehmen? Wo hast du da Beispiele oder so Querschnittslinien, wo du sagen würdest, ja, da macht es das sehr deutlich?
Ich habe das Gefühl, dass Kirche schon bemüht ist, an manchen Stellen auch etwas für Menschen mit Behinderung zu tun. Aber es ist aus so einem Mindset heraus, wir tun das eben aus Nächstenliebe, erbarmen wir uns den Schwächsten. Also ich finde das vergleichbar mit dieser ganzen White Savior-Thematik. Also Spenden für die armen Kinder in Afrika sammeln, ist halt auch keine antirassistische Arbeit. Und genauso, ich spreche da dann gerne vom Able Savior.
Da hast du einen ganz fantastischen Artikel geschrieben, den kann man auf Feinschwarz nachlesen. Den verlinken wir auch auf jeden Fall in den Shownotes. Und genau, also diese Parallele, die habe ich vorher noch nirgendwo so auf den Punkt gebracht gelesen wie in diesem Artikel. Den empfehlen wir euch wirklich sehr.
Ach, danke schön, das freut mich. Ja, man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man Begriffe so überträgt. Ich finde es ganz wichtig, eben da auch die Credits zu geben und die Credits für diesen White Savior Begriff, die würden ja Teju Cole gelten, also einem nigerianisch-amerikanischen Autor, glaube ich, der eben diesen White Savior Begriff geprägt hat. Und ich finde aber, zumindest Aspekte davon lassen sich eben gut auch auf den Umgang mit von Menschen ohne Behinderung mit Menschen mit Behinderung übertragen. Eben dieses, wir erbarmen uns den Schwächsten und wir wissen eben, was Menschen mit Behinderungen, was die brauchen, was für die gut ist. Wir erwarten ganz viel Dankbarkeit. Ja, so Mitsprache. Mitspracherecht wird eben keins eingeräumt. Und manchmal geht es halt wirklich auch um Bedürfnisbefriedigung von den Menschen ohne Behinderung. Die wollen sich halt dann gut fühlen. Menschen mit Behinderungen wissen eben so genau, was für Menschen mit Behinderungen gut ist und sind dann eben total vergrätzt, wenn Menschen mit Behinderungen sagen, nee, ich will das nicht, ich will deine Hilfe nicht oder ich will diese Art von Hilfe nicht. Hm. Und lass mich doch mal mitbestimmen und was ich eigentlich bräuchte, wäre dies und das, aber nicht dein Angebot so.
Also die Bereitschaft ist da, etwas für Menschen mit Behinderung zu machen, aber nicht mit ihnen.
Ja, das wäre ja viel zu anstrengend.
Ja, und dann auch so dieses, naja, jetzt könntest du aber wenigstens auch dankbar sein, denn ich wollte ja helfen. Ne? Das sind schon interessante Parallelen zum White Savior Begriff, wie ich finde.
Also dieses, wir wissen, was für dich gut ist. Das habe ich schon auch viel erlebt, nachdem ich eben dann meine Krankheit öffentlich gemacht hatte, wussten auf einmal alle eben, ja, also welche Arbeitssituation für mich gut ist, was für meine Gesundheit gut ist und was nicht gut für mich ist.
Dass du meine Ibuprofen nehmen solltest.
Ja, aber eben auch, welche Jobsituation gut ist, was ich leisten kann und was ich nicht leisten kann, wie auch eben meine Zukunftsprognosen aussehen. Manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich eben eine Zeit lang lange krank war, dann war es für Menschen eben selbstverständlich, dass das dann auch so bleibt. Und ich dachte so, naja, aber woher wollt ihr das denn wissen? Ihr seid ja nicht meine Ärztin. Es kann ja auch sein, dass das wieder besser wird und so. Darüber habe ich mich nie mit euch unterhalten. Aber das schien eben manche Menschen auch zu wissen, zu glauben. Auch diese Erwartungen eben von Dankbarkeit und ja, dass ich mich irgendwie ständig entschuldige und bedanke, dass ich Schrotti irgendwie noch einen Job gefunden habe. So. Also ich bin ja immer noch eine kompetente Person. Ich finde nicht, dass ich dankbar sein muss, dass ich meinen Job mache. Aber manchmal hatte ich schon den Eindruck, dass das von mir erwartet wird, dass ich nur geduldet werde aus Nettigkeit.
Das stößt ja auch, das merke ich auch, wenn man über Western oder White Saviorism spricht, das stößt auf sehr viel Widerstand auch in der Kirche. Sei es jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn mit stereotypisierten Armutsbildern, am liebsten noch von Kindern, oder auch bei der Sternsinger-Aktion, wenn man da was hinterfragt, dann stößt das auf so viel Widerstand, weil dieses, wir meinen es ja gut, so hart auch im Vordergrund steht. Und man sich so sehr auf die Helfenden fokussieren möchte, weil wir es ja, also wir dann in dem Fall, die es betreiben, gut machen und gut meinen. Und dann kann es doch nicht so schlimm sein, weil im Endeffekt, gehen wir jetzt beim Thema Western White Saviorism, im Endeffekt teilen wir ja unser Geld auch. Also gerade so, wenn es um Kritik an der Sternsinger-Aktion geht, dann ist es doch häufig so dieses, naja, aber da kommen ja so viel Geld zusammen, ne? Und das finde ich schon auch, wenn man das jetzt auf Able Saviorism auch darauf drehen würde, dann könnte man da ja jetzt auch sagen, naja, aber wir wollen ja auch das Gute für dich. So. Und was würdest du darauf antworten, wenn jemand dir jetzt nicht unbedingt mit, du musst mir dankbar sein, dass ich dich teilhaben lasse, sondern und dass ich mich so um dich kümmere, sondern dieses, naja, aber das Endergebnis, das wird doch dann Inklusion sein, Lena. Was würdest du dann darauf sagen?
Ich würde sagen, dass ich schon wertschätzen kann, dass dahinter auch gute Motive stecken, aber dass eben unter Inklusion oder mit Inklusion eben was anderes gemeint ist. Also Inklusion ist ja nochmal was anderes als Integration. Integration würde bedeuten, man nimmt sich eine Gruppe irgendwie so dazu und ja, die dürfen also irgendwie in dem bestehenden System mit existieren. Aber Inklusion würde ja eben wirklich bedeuten, dass sich die Menschen auch mischen und eben alle auf Augenhöhe wären und alle eben mitentscheiden dürfen. Und erst dann ist Inklusion wirklich erreicht. Und Inklusion ist eben mehr als nur eine Nettigkeit, sondern ist einfach auch ein Menschenrecht.
Ja, weil dann du nicht mehr Objekt von Wohltätigkeit bist, sondern ein Subjekt, was mitgestaltet.
Ja.
Bleiben wir mal in der Kirche. Was macht das mit Menschen mit chronischen Krankheiten, wenn Kirche ständig von Heilung spricht?
Ja, ich finde es als Person, die unheilbar krank ist, unangenehm. Manchmal frage ich mich dann auch, ob mir da irgendwie die richtige Frömmigkeit fehlt, weil bei Jesus ist ja schließlich alles möglich und Jesus kann sich ja auch Endometriose heilen. Mir ist teilweise auch schon auf Instagram eben geschrieben worden, dass ich doch nur genug beten müsse und dann. So funktioniert eben mein Glauben nicht. Und ich verstehe eben viele der Heilungsgeschichten auch. Da ist für mich der entscheidende Aspekt mehr diese Zuwendung und eben dieses den Menschen mit Behinderung oder Krankheit wirklich begegnen. Vielleicht eben auch die Berührung der Ausgestoßenen zulassen. Das kann, denke ich, eben schon was Heilsames haben, weil viele dieser Krankheiten waren ja eben auch mit Ausschluss aus der Gesellschaft verbunden. Wenn wir zum Beispiel an die blutflüssige Frau denken, die ja damit immer unrein war und deshalb nie Körperkontakt haben durfte. Und dass eben da dann die Zuwendung und das in Kontakt gehen, dass das eigentlich das Heilsame war. Die fand wahrscheinlich ihre ständigen Blutungen immer noch doof, aber es hätte ihr eben schon echt viel geholfen, dass man sich ihr nur zuwendet und sie ja nicht mehr stigmatisiert. Also das ist so das eine Thema, was mich bewegt. Dann muss man ja aber auch sagen, also ich persönlich, ich habe jetzt eine chronische Krankheit, von der ich schon gerne geheilt werden würde, weil sie halt einfach voll weh tut. Aber es gibt ja auch Menschen mit Behinderung, die betrachten ihre Behinderung eben gar nicht als Defizit und würden die eben auch gar nicht hergeben wollen, sondern würden eben sagen, das ist Teil von mir und ich muss nicht geheilt werden, alles tut die mit mir. Und dann ist natürlich dieser Heilungsgedanke auch sehr, sehr übergriffig, wenn Menschen eben sagen, ich wünsche dir Heilung und Menschen sagen, wovon? Also ich bin ich und das ist gut so. Und also
dass ihnen ständig so dieses Label, du bist defizitär.
Ja, anhängt. Total. Und auch ich würde sagen, also ja, ich wäre meine Schmerzen schon gerne los, aber es ist schon eben auch Teil meiner Identität und ich finde eben auch, dass ich auch voll okay bin, so wie ich jetzt bin. Und das eben auch gerne selbst entscheiden möchte, ob ich jetzt geheilt werden will oder nicht. Es darf sich von mir aus auch jeden Tag ändern, ob ich das will. Aber das sollten eben nicht andere Menschen entscheiden. Ich bete für deine Heilung, weil du so schrecklich defizitär bist.
Du hast gerade kurz Instagram erwähnt. Wie geht's dir heute, wenn du an Instagram denkst?
Ich bin ja gerade nicht mehr auf Instagram aktiv. Und es fehlt mir ziemlich. Es war ein großer Teil von meiner Aufklärungsarbeit und von meiner Arbeit allgemein. Ich sehe in sozialen Medien ganz viele Chancen, eben auch junge Menschen zu erreichen. Ich bin eben Opfer dieser rechten Hetzkampagne geworden und deshalb war es auch einfach für meine Sicherheit erstmal sinnvoll, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Und deshalb musste ich diesen Schritt gehen, aber mir fehlt schon auch was. Und da können wir jetzt auch wieder den Bogen spannen zu Inklusion. Soziale Medien sind halt auch gerade für Menschen mit Behinderungen, die vielleicht nicht so mobil sind, oder die immunsupprimiert sind, eine großartige Gelegenheit für Teilhabe. Mhm. Also wenn ich so lange im Krankenhaus war, dann habe ich über soziale Medien eben das Gefühl gehabt, doch noch verbunden zu sein. Und das fehlt mir gerade schon. Und ich habe ja auch in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, viele tolle Menschen kennengelernt, viele Kontakte, die mir sehr viel bedeuten und eben auch Gleichgesinnte, auch andere Menschen mit Behinderungen oder auch mit anderen Marginalisierungen. Auch dieser intersektionale Austausch, da ist für mich ganz viel in sozialen Medien passiert. Wir kennen uns ja auch über soziale Medien.
Habe ich dir auch gerade gedacht, ja.
Und deshalb finde ich es total schade, dass ich gerade nicht da sein kann, aber es ist eben gerade sicherer für mich und das geht dann vor.
Für alle, die nicht wissen, was du jetzt mit rechter Hetzkampagne meinst, verlinken wir nochmal ein Reel von mir, wo ich so ein bisschen zusammengefasst habe, was passiert ist zu einem Standpunkt, das war Ende Oktober, Anfang November 2025, muss man auch dazu sagen. Daraufhin folgte noch mehr, aber genau, nur um so ein bisschen, da könnt ihr draufklicken, wenn ihr gar nicht wisst, was damit so gemeint ist. Lena, du bist Landesjugendpfarrerin. Darauf würden wir gerne nochmal auch zu sprechen kommen.
Oh ja, bitte.
Und zwar, jetzt haben wir viel über dich persönlich, über Ableismus gesprochen und dein Tätigkeitsfeld mit jungen Menschen zu arbeiten oder auch mit denen, die mit jungen Menschen arbeiten, da ist ja auch das Thema Inklusion ein Thema. Mhm. Und ich erlebe häufig in der evangelischen Jugend, auch bei uns in NRW, in der EKIR zum Beispiel, dass da für viele Sachen in Diskriminierung eine viel größere Awareness ist, also auch beim Thema Antirassismus und so. Wie würdest du das beim Thema Inklusion sehen bei der Jugend? Würdest du da auch so sagen, von deinen Beobachtungen her, ist es so, dass da schon mehr Awareness ist als bei Erwachsenen? Oder würdest du sagen, naja, das ist jetzt auch so ein Vergleich, ist irgendwie vielleicht auch schwierig oder siehst du da was? Gibt es dazu was?
Ja, definitiv. Also ich teile deinen Eindruck, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit denen ich arbeiten darf, die sind allgemein ganz aufmerksam, wenn es um Diversität geht. Und gerade bei Inklusion ist unser Jugendverband da eben wirklich auch schon weit vorangekommen. Also wir haben einen Aktionsplan Inklusion. Das war eigentlich mal eine Vorgabe der EKD an die Landeskirchen, dass die Landeskirchen eben diese Pläne entwickeln sollen. Und manche Landeskirchen haben das schon. Manche auch nicht. Und bei uns in der EKBO, also Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz, ist es eben so, dass sich der Jugendverband dem zuerst angenommen hat und eben gesagt hat, wir machen jetzt als Jugendverband einen Aktionsplan Inklusion. So, die Landeskirche insgesamt ist bei uns damit noch nicht durch. Aber wir haben eben schon den für den Jugendverband. Und da stehen eben auch ganz konkrete Überlegungen drin. Also ja, Beispiele sind eben zum Beispiel Texte eben auch immer in leichter Sprache zur Verfügung zu stellen. Die ganzen Abkürzungen, die bei uns typisch sind, zu erläutern. Oder eben auch, wenn Menschen neu einsteigen in diese Jugendverbandsarbeit, dann mit so einem Buddy-System eben beim Einstieg zu helfen und dann eben auch gucken zu können, wo sind denn da die Bedarfe? Das freut mich wirklich sehr, dass wir diesen Aktionsplan haben. Der wird auch immer wieder eben aktualisiert. Es gibt bei uns eben sogar auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine eigene Studienleitungsstelle, die nur für Inklusion da ist. Und das ist eben auch auf Initiative der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gekommen. Das wurde eben nicht von den Erwachsenen so vorgegeben, sondern das kam wirklich direkt von den Jugendlichen, dass die das wollten. Und wir haben es eben auch wirklich geschafft, das in den Stellenplan reinzukriegen. Mhm. Wer sich mal mit kirchlichen Stellenplänen befasst hat, weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Mhm. Aber wir haben das. Ich habe also eine großartige Kollegin bei mir im Amt, Marit, die sich wirklich den ganzen Tag mit Inklusion befasst und wie wir das in unserem Jugendverband und auch in der Arbeit mit Kindern eben umsetzen können. Das finde ich wirklich ganz fantastisch. Und ja, also auch abgesehen von diesen strukturellen Fragen fällt mir eben auch auf, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eben Inklusion viel selbstverständlicher leben und zumindest in einigen Bereichen ist auch viel weniger Tabus gibt, als ich das noch so von mir kenne. So beispielsweise bei unseren Jugendgremien ist es völlig normal, dass am Anfang Fidget-Toys verteilt werden, weil das eben Menschen mit Neurodivergenz oder auch mit Angststörungen und so weiter eben hilft, was in der Hand zum Friemeln zu haben. Und da ist aber eben gar keine Scham dabei oder so, dass man das eben macht, weil man so schrecklich defizitär ist, sondern die sitzen da ganz selbstbewusst und wenn das Menschen hilft, dann warum auch nicht? So ist da eben die Haltung. Und das finde ich super cool. Oder ein anderes Beispiel wäre, ich habe schon auch den Eindruck, dass über psychische Gesundheit viel offener gesprochen wird, dass es kein Tabu ist, eine Therapie zu machen. Oder eben auch darüber zu sprechen, wenn man eben eine belastende Phase durchmacht. Das hat für Jugendliche und junge Erwachsene nichts mehr mit Verrücktsein zu tun. Und das freut mich sehr zu sehen. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch noch ganz viel tun. Das muss ich schon auch so sagen. Wir erreichen eben nicht alle Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen so gut, wie wir es gerne tun würden. Also zum Beispiel Jugendliche mit kognitiven Behinderungen. Da muss ich eben noch was tun. Da erreichen wir leider mit unserer bisherigen Gremienarbeit nur sehr wenige. Und in anderen Bereichen sind schon gut aufgestellt, aber da müssen wir echt noch was tun. Auch mal abgesehen von Behinderungen, zum Beispiel auch diese Frage mit Jugendlichen, die von Armut betroffen sind. Oder wo vielleicht auch die Eltern oder Erziehungsberechtigten chronisch krank sind, pflegebedürftig sind, so. Auch da muss man ja mal kritisch hinschauen und eben gucken, wie können wir die erreichen. Und dann sind es halt manchmal auch so Sachen, dass eben unsere Tagungshäuser noch nicht alle barrierefrei sind. Also wir haben schon auch noch viele Aufgaben vor uns, aber es tut sich was und ich finde das wirklich total mutmachend, eben zu gucken, was im Jugendverband schon alles möglich ist.
Ich finde auch, dass das total ermutigend ist zu sehen, was die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, dass sie sich das Thema auch so angenommen haben, das, was du erzählt, auch von der Enttabuisierung des Themas, weil das ist, glaube ich, überhaupt erstmal ein wichtiger Schritt, um Handlungsperspektiven aufzeigen zu können. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen anknüpfen, weil du ja schon einiges erwähnt hast, welche Schritte unternommen werden können, um weniger ableistisch zu sein in Kirche. Also wie Kirche da auch, was gibt es da für realistische Möglichkeiten, auch erstmal im Kleinen, aber auch allgemeiner gedacht, ob es in der Sprache ist, die im Gottesdienst verwendet wird, die Bildsprache, die verwendet wird in Öffentlichkeitsarbeit, wie das auch zusammenhängt mit Kirche als Arbeitgeberin, wenn es um Arbeitszeiten, Erwartungshaltung an Menschen mit Behinderungen oder mit chronischen Erkrankungen geht, wie auch man in der Seelsorge anders aus- und fortgebildet werden muss als SeelsorgerInnen, da auch sensibler zu sein. Was sind da für dich konkrete Handlungsperspektiven, auch von Kirchen, Gemeinden unternommen werden können?
Ja, das ist natürlich eine große Frage, weil du jetzt auch so unterschiedliche Bereiche aufgemacht hast. Im Bereich Sprache würde ich gern darauf hinweisen, dass in unserem derzeitigen Gesangbuch, es gibt ja bald ein neues und meine Hoffnung ist, dass es besser wird, aber in der Sprache vieler Lieder sind eben doch Ableismen drin. Also gerade das Wort blind wird häufig als Synonym für ja ignorant oder auch für sündhaft genommen. Und ich bin dazu übergegangen, diese Texte so nicht mehr zu singen, sondern lasse solche Strophen weg oder passe die Texte an, weil das einfach diskriminierend ist für Menschen mit Behinderung. Also blind sein, behindert sein hat nichts damit zu tun, defizitär zu sein oder eben sogar sündhaft zu sein. Und ich finde auch nicht, dass man dann mit Tradition ankommen muss, sondern also argumentieren muss, das ist doch aber Tradition. Es ist einfach verletzend, dann sollte es auch danach gehen, was die Bedürfnisse der Menschen sind, die es eben verletzt.
Tradition ist ja auch nicht immer neutral gut. So, Traditionsgeschichte ist auch rassistisch zum Beispiel und auch ableistisch und auch kolonial und so weiter. Also wenn Menschen mir immer kommen mit, na, das ist aber Tradition, dann denke ich so, ja, und die ist jetzt ja, auf Steintafeln vom Himmel gefallen. Oder?
Ja, im luftleeren Raum entstanden. Ja. Genau, also das wäre so ein Hinweis. Übrigens die Fidget Toys kann man natürlich auch wunderbar vom Gottesdienst verteilen. Das habe ich tatsächlich als Gemeindepfarrerin auch so eingeführt. Also dann natürlich die, die nicht so laut ploppen.
Ja.
Aber auch bei einer Predigt kann es total helfen eben. Und ich weiß auch, dass das Menschen sehr gerne angenommen haben, die ihm wirklich gesagt haben, ich habe eine Angststörung, ich kann nicht gut still sitzen, aber das hat mir jetzt total geholfen. Das fand ich schön zu sehen. Und das ist ja so eine Kleinigkeit, da investierst du einmal 10 € und kannst Menschen schon helfen. Und das ist ja auch für die, die es vielleicht gar nicht selbst brauchen, es ist ja aber auch schon ein Zeichen. Es hat ja auch so eine Signalwirkung. Genauso finde ich es auch sinnvoll, Menstruationsartikel auf die Toiletten zu legen, weil Menschen von Periodenarmut betroffen sind. Und wenn man viel blutet, ist man dann auch besonders viel von Periodenarmut betroffen. Das wird ganz kleine Möglichkeiten. Ansonsten finde ich eben wichtig, bei den Gremien eben auch zu gucken, wer sitzt hier eigentlich und wer sitzt eben hier auch nicht. Mhm. Und gerade wenn man Angebote gezielt für eine Gruppe plant, dann sollten natürlich auch SprecherInnen, VertreterInnen dieser Gruppe daran beteiligt werden. Mhm. Eben zu sagen, wir denken uns jetzt was Schönes aus für Menschen mit Behinderungen und keine einzige Person mit Behinderung ist daran beteiligt. Das fände ich problematisch, aber so läuft es halt momentan noch oft. Und dann noch der Hinweis, man sieht eben nicht allen Menschen ihre Behinderung an. Es kann eben auch sein, dass da längst du Menschen mit Behinderung vor dir hast und es einfach nicht weißt. Mhm. Und das solltest du halt auch immer mitdenken.
Mhm. Wow, da sind wir ja schon fast bei unserem Abschluss. Wenn du jetzt nochmal an unser Gespräch jetzt denkst, vielleicht hast du die Antwort darauf gerade auch schon gegeben, aber ich stelle sie dir trotzdem, weil vielleicht kommt da noch was anderes als deine letzten Sätze. Wir haben ja auch einen Rundumschlag irgendwie gerade gemacht zu unterschiedlichen Lebensarbeitsbereichen, Themen. Was wäre dir wichtig, was unsere HörerInnen aus dieser Folge mitnehmen?
Ja, ich glaube, ich plädiere einfach immer dafür, miteinander ins Gespräch zu gehen, einander zuzuhören, Perspektiven zuzulassen, auch wenn sie vielleicht zuerst bei dir Störgefühle auslösen, aber eben mit Betroffenen in den Dialog zu gehen. Ich glaube, wir wären in Gesellschaft und in Kirche so viel weiter, wenn wir das konsequenter umsetzen würden. Und auch das kann man sich wieder gut von den Jugendlichen abgucken. Mhm. Die haben das schon besser auf dem Schirm und da lerne ich auch selbst ganz viel.
Mhm. Schön.
Da sind wir dann auch schon am Ende angekommen unseres Gesprächs. Und vielleicht weißt du das auch schon von anderen Stachel- und Herz-Folgen. Wir stellen diese Frage immer zum Schluss. Lena, was ist dein Traum von Kirche?
Mein Traum von Kirche ist eine Kirche, in der sich Menschen in aller Vielfalt sicher und angenommen fühlen und gehört und gesehen fühlen.
Amen.
Amen. Amen.
Lena, vielen lieben Dank. Das war ein wunderschönes Gespräch, aus dem wir auch noch viel mitnehmen. Mhm. Es klang ja auch vieles an, ne? Auch deine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, als ich dich gerade so reden gehört habe. Wir hatten noch mehrere Fragen dazu, die hast du aber alle eigentlich auch schon angerissen und beantwortet, nur weil wir dir diese Anstoßfrage gegeben haben. Und ja, da bin ich irgendwie ganz neugierig drauf geworden, auch nochmal mehr dahin zu, den Fokus auch zu legen, von Kindern und Jugendlichen zu lernen. Das klang wirklich total schön. Danke auch, dass du das mit uns geteilt hast. Vieles andere auch, viel Schmerz auch. Danke auch dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Danke für deine Gastfreundschaft hier und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.